möchte euch noch ein Zeugnis erzählen, bevor es losgeht, was mich so gesegnet hat. Ich war, ich glaube, am 13.01. muss das gewesen sein, waren wir draußen auf der Straße. Ich glaube, es war nur der Waldemar mit mir, der kommt nicht hier in die Gemeinde. Und es war fast schon Ende. Und wir laufen so durch die Stadt. Die Stadt ist ziemlich leer. Und mir kommen zwei Frauen entgegen. So, ich weiß nicht, so ab 40 würde ich sagen. Ja. Und ich denke, ich habe ein Wort der Erkenntnis. Ja, und zwar Krämpfe in den Waden. Und ich versuche dann sofort einfach gehorsam nicht zu denken, weil wenn ich zu viel denke, dann mache ich das nicht. Einfach machen, okay? Und ich laufe so und ich springe so und sage, Entschuldigung. Frage, ob die zufällig eine von den beiden Krämpfe in der Wade hat. Und die prompte Antwort ist, das ist Magnesiummangel. Ich so, okay, aber ja, und dann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen, die dachte, ich hätte das und bräuchte Hilfe, ist mir schon mal passiert, aber auf ich kann dir helfen. Das war diese, auf jeden Fall gab es kein Problem, okay? Das Wort war falsch. Das Wort war daneben, ich habe es versaut, also nicht getroffen. Und dann spreche ich aber mit denen und erkläre denen das, okay? Weil ich daran glaube, dass man seine Fehler in Sieg verwandeln kann. Immer. Ja, das ist ein Prinzip von Gott. Das heißt, wenn ich daneben haue, versuche ich mit den Leuten zu reden. Und habe erzählt, warum ich das mache. Daraus ist ein langes Gespräch entstanden, ja? Und zwar habe ich ganz lange mit der einen Frau gesprochen und die war eine Atheistin und ziemlich, wie soll man sagen, vom Leben geprägt und ziemlich hart, okay? Sie war sehr freundlich und beherrscht, ja, sie hat sich halt gelernt, aber man hat gemerkt, dass sie hart ist. Das heißt, es passierte nichts richtig, bis ich anfing, meine Story zu erzählen, wo man merkte, dass das Evangelium, ich sehe das immer in den Augen, ne, wenn du merkst auf einmal, dass das Wort reingeht, das spürt man. Und dann habe ich so erzählt, sie war ein bisschen still und dann habe ich gefragt, ob ich beten darf und ob es was gibt, wofür ich für sie beten könnte. Sie sagte, ja, da gibt es viele Sachen, aber sie möchte nicht. Aber da war ja noch eine zweite Frau daneben und diese zweite Frau hat die ganze Zeit eigentlich kaum irgendwas gesagt und hat nur gehört, dass sie eine auch gläubig ist, ja, eine Landeskirche geht, aber weiter hat sie nichts gesagt, stand nur die ganze Zeit daneben. Und sie sagte dann so, ey, weißt du was, kannst du für mich beten? Also für mich kannst du beten, ich bin spielsüchtig. Und das ist ja schon mal krass, dass jemand das so direkt einem so offenbart, ne? Und wir so... Ich so, ja klar. Ne? Also ich meine, jetzt, innerlich dachte ich mal so kurz so, ja Sucht, ich meine, ich kenne das ja, ne? Das ist nicht immer so ein Gebet, bam, aber das wollen wir aber erwarten, oder? Also, ne, und gerade meistens auf der Straße viel einfacher als bei uns Christen, weil wir sind so ballerballer, oftmals im Kopf werden zu viel Erfahrung gemacht und so weiter und wissen nicht so richtig, was richtig ist und dann ist es schwer. Aber die auf der Straße sind oftmals so unbefangen, ja komm, bete mal gucken. Und ich bete ein ganz simples Gebet, ja, breche diese Sucht und übereinstimme einfach mit ihr, dass sie das nicht mehr will und dass es auch nicht Gottes Wille ist für ihr Leben. Okay, tschüss, ne? Sind gegangen. Und jetzt habe ich diese Woche, ich glaube Anfang dieser Woche, kriege ich eine Mail, oder das war glaube ich sogar letzten Sonntagabend, kriege ich eine Mail von dieser Frau. Und es hat mich, jetzt hört mal gut zu, die Güte Gottes, das ist unser Gott, okay? Das ist, warum ich Jesus so sehr liebe. Sie schreibt mir, Konrad, am 12.01., also ein Tag bevor wir uns getroffen haben, war ich so fertig von der Spielsucht, ich war so kaputt von der Spielsucht, dass ich zu Jesus gesagt habe, ich gebe dir mein Leben neu, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe. Das hat sie einen Tag vorher, am nächsten Tag verhaue ich ein Wort der Erkenntnis, komme ins Gespräch für eine halbe Stunde mit einer, die kaum was davon wissen will, bete danach für sie und sie sagt, seitdem ist sie frei. Ist das Hammer. So gut. Es ist so einfach, hat mich so ermutigt, Leute. Es ist einfach, bitte hört nicht auf, für Leute zu beten. Hört nicht auf, es wirkt. Ja, wenn ihr es jetzt noch nicht seht, ja, okay, es gibt manchmal Saat- und Erntezeiten, aber es passiert. Gott wirkt und es wird stärker, je mehr es machen. Amen. Es wird stärker. Die Atmosphäre des Glaubens wird intensiver und dichter, je mehr Leute aus ihrer eigenen Bequemlichkeit und Sicherheit raustreten und einfach mal was wagen. Einfach mal was wagen. Ja. Amen. Ist das nicht herrlich? Ich erwarte solche Sachen. Ich erwarte, dass wir nur noch so Storys hören. Und zwar von euch. Drogenabhängige frei. Alles schon erlebt mit einem Gebet. Und wenn es nicht ein Gebet ist und wenn es 20 sind, dann sind es halt 20. Aber Hauptsache frei. Amen. Ja. Halleluja. Okay. Ich möchte heute sprechen über ein Thema. Ich hoffe, ich schaffe das, aber ich will mich auch nicht hetzen lassen, sondern einfach mitschwimmen. Vielleicht komme ich nicht zum Schluss. Aber das geht einher mit dem, als ich das letzte Mal gesprochen habe. Über Zucht verachten nur die Narren. Könnt ihr euch daran erinnern? War jemand hier? Die Predigt ist auch im Internet. Danach kam die Nicole Repin und hat im Grunde, ohne dass wir haben ja nicht gesprochen, sie geht ja hier nicht her, es war eine Gastsprecherin, und sie hat im Grunde dasselbe Thema weitergesprochen. Ja? Und es passt total. Ich möchte euch ermutigen, das auch zu nehmen, auch für uns als Gemeinschaft, auf diese prophetische Sicht, dass das erste halbe Jahr mehr eine Vorbereitung sein wird, nicht nur, aber mehr eine Vorbereitung auf das, was kommt. Ich habe gestern mit unserem Prophetenfreund nochmal telefoniert, Pete Young, und er hatte denselben Eindruck. Er sagte so: Konrad, das erste halbe Jahr ist Vorbereitung. Ich dachte so: ja gut, das haben wir schon mal gehört irgendwo. Ja? Das ist so. Das heißt, ich möchte euch auch ermutigen, ja, wenn bei dir Charaktersachen gerade am Laufen sind, du vielleicht mit bestimmten Dingen immer wieder konfrontiert wirst und aneinander rasselst, denke dran, Gott will dich in dein verheißenes Land durchbrechen lassen. Ja, dass du hineinkommst in das, was Gott hat. Er will dich auf ein neues Level führen. Und er kann das nicht machen, wenn wir nicht bereit sind, uns verändern zu lassen. Amen. Weil wie viele von euch wissen, dass Mangel an Charakter dich zu Fall bringen kann, wenn Gott dich segnet. Und dann ist der Segen nämlich nicht mehr ein Segen, obwohl es ein Segen ist. Okay, ich möchte weiter darüber sprechen, ja, dass wir dort als Gemeinde reinkommen können und wirklich, ja, da wo die Wüste noch da ist, die sich auflösen kann durch Glauben in einem Moment, ja, wenn du das nur sehen kannst, in dem Moment musst du es schon nicht mehr fühlen, selbst wenn du dich so wüstig anfühlst oder wie auch immer man das sagen soll. Ja, aber wir wollen da weiter reingehen und das geht heute eventuell ein bisschen tiefer und seid einfach bereit, dass Gott euch in eine tiefere Freiheit reinführt. Ja? Seid ihr bereit dafür? Lass uns mal Danke sagen, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du uns so richtig, Herr, danke für dein Leiten einfach. Du sagst in deinem Wort, die vom Geist geleitet sind, das sind die Söhne Gottes, Herr. Und ich danke dir, wir wollen Geleitete sein. Wir wollen nicht unter Gesetz sein, Herr. Wir wollen geleitet sein von unserem Vater im Himmel. Und wir geben dir alle Ehre und wir geben dir unsere Herzen. Ich bete für Ohren zu hören. Ich bete, Jesus, für Augen zu sehen, für Herzen zu verstehen, Jesus. Und dass du mich gebrauchst, Herr, das Wort des Himmels freizusetzen hier, Jesus. Nicht Menschenwort, sondern Wort, das du bestätigst durch deine Gegenwart und dein Wirken, Herr, in Jesu Namen. Amen. Okay. Sprüche 4, 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn dort entspringt die Quelle des Lebens. Jesus hat gesagt, wenn wir an ihn glauben, wie die Schrift sagt, wird aus unserem Inneren was fließen? Ströme lebendigen Wassers werden aus unserem Inneren fließen. Das Wort dort heißt auch Bauch. Ja? Und es heißt dort, er sprach von dem Heiligen Geist, der noch nicht gegeben ist. Es sind Ströme, die aus dir fließen. Wo fließen die raus? Aus deinem Herzen, aus deinem Innersten. Das ist das Herz, das Innerste. Ja? Das ist schwer zu definieren. Die Theologen streiten sich, ist das jetzt der Geist, ist das nicht? Wie auch immer, wir lassen es mal dabei, dass es einfach das Innerste ist. Das, was dich wirklich ausmacht. Okay? Es ist das Herz. Und daraus, aus dem Innersten, fließt der Geist Gottes, fließt das Leben, fließt Glauben. Glauben ist eine Substanz. Ja? Das können wir im Hebräer nachlesen. Glauben ist eine Substanz. Daraus fließt es. Es kommt daraus. Und wir als Christen leben oder sollten aus dem Herzen leben. Aus dem Innersten. Aus dem, wo das Leben rauskommt. Ja, es macht doch Sinn, oder? Aus dem Leben leben. Ja, aus der Fülle leben. Aus dem, was Gott uns gegeben hat. Daraus sollten wir leben. Das ist das ist eigentlich Christentum. In Hesekiel 36, 25 bis 27, lest das mal vor, ist ein Hammervers, ich liebe das. Und der haut, weißt du, das ist ein Grundlagenvers, den ich jetzt vorlese. Der stellt einiges richtig. Da sagt Gott, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich reinigen. Wer wird dich reinigen? Du? Halleluja. Schon mal eine gute Nachricht. Oder werde ich euch reinigen? Vers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und jetzt hört euch mal das an, Vers 27. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen. Sag mal, ich werde machen. Also Gott, ja, nicht du. Gott wird machen und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das ist ein richtiger Schingding-Vers, ja. Das ist ein richtiger, Gott hat dir, wovon spricht es hier? Wisst ihr das? Vom neuen Bund. Richtig? So, was ist passiert? Du hast ein neues Herz. Wenn du Christ bist. Hast du ein neues Herz bekommen? In diesem neuen Herzen sind die Wege Gottes eingraviert. Nicht auf Tafeln von Stein, nicht ein neues Gesetz, sondern die Liebe ist reingeschrieben in dieses Herz. In Römer heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Dort fließt das Leben des neutestamentlichen Christen. Dort fließt das Leben heraus und Gott tut, wenn wir das ergreifen können, dass wir seine Werke tun und seine Wege halten, heilig leben, all das tut Gott und nicht eine menschliche Verbesserungsanstalt, auch keine christliche Verbesserungsanstalt, auch keine Verbesserungsanstalt, die versucht, den alten Menschen irgendwie zu verbessern. Der ist gekreuzigt, tot. Den gibt's nicht mehr. Deine alte Natur ist vorbei. Du hast ein neues Herz bekommen. Es ist nagelneu, es ist wunderschön, es ist rein und heilig und es ist voll mit den Wegen Gottes. Es ist voll damit, Gott zu gefallen. Es ist voll damit, Gott zu preisen. Es ist voll damit, Gott anzubeten. Es ist voll damit zu sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Herr. Es ist voll damit, Sünde zu hassen und Gott zu lieben. Es ist voll damit, Menschen zu lieben, aber sich nicht einzulassen auf die Wege der Welt. Es ist voll mit dem guten Gottes. Dieses Herz will Gott. Dieses Herz will Gott gefallen. Dieses Herz will nur das, was Gott will. Und es ist kein Kampf und kein Krampf in dir, der irgendwie sagt, ach, ich will eigentlich alles Böse tun, aber nein, da ist ja noch Gott und ich muss mich zusammenreißen. Nein, du hast ein neues Herz bekommen. Das steht hier geschrieben. Dort sind die Wege Gottes drin. Dort ist die Liebe Gottes drin. Und diese Liebe Gottes, wenn du das erlaubst, wird machen, dass du seine Gebote hältst. Und dann gibst du ihm Ehre. Dann freust du dich, dann jubelst du, dann tanzt du im Lobpreis, weil du weißt, hey, das hat ja gar nicht so viel mit mir zu tun. Ich gebe mich einfach hin, ich vertraue dem sogenannten vollbrachten Werk am Kreuz. Es ist vollbracht. Keine menschliche Selbstverbesserung mehr. Die Lösung für das menschliche Problem, die Lösung jedes Dilemmas ist nicht eine neue christliche Verbesserungsanstalt oder sonst irgendeine neue Religion oder sonst eine bessere Politik. Toni hat es letzte Woche so gut gepredigt. Die Lösung sind veränderte Menschen, die verstehen, was passiert ist an Golgatha. Du hast ein neues Herz. Amen. Und dieses Herz hat die Fähigkeit, mit Gottes Herzen im Gleichklang zu schlagen. Bop, bop. Mit demselben Herzschlag deines Vaters im Himmel. Mit demselben Verlangen. Frei von Sünde, frei vom Alten. Aber, es kommt ein Aber. Aber dieses Herz ist immer noch verletzbar. Wenn dieses Herz nicht verletzbar wäre, könntest du nicht glauben. Weil Glauben heißt Vertrauen. Und Vertrauen geht nur, wenn du dich verletzbar machst. Seid ihr noch da? Vertrauen geht nur, wenn du dich verletzbar machst. Menschen, die verletzt wurden und weil es so weh tut, gesagt haben, ich mach mich zu, sind hart und können nicht mehr vertrauen. Ja? Aber wenn sie nicht mehr vertrauen können, können sie auch nicht mehr lieben. Wenn sie nicht mehr lieben können, können sie sich auch nicht mehr freuen. Wenn sie sich nicht mehr freuen können, ist das Leben eklig. Stimmt, oder? Nur ein Herz, was verletzbar bleibt, kann wirklich vertrauen. Pass auf, das Wort Gottes sagt, Kolosser 2, ich glaube Vers 9, ich weiß es gerade nicht genau. Irgendwo steht geschrieben, hat schon Paulus gesagt. Irgendwo steht geschrieben, dass du in Christus in die Fülle Gottes versetzt worden bist. Wir sind in Christus zur Fülle gebracht. Heißt es in der Schrift, richtig? Ich brauche eure Übereinstimmung, sonst fühle ich mich schlecht. Ne? Kleiner Scherz, aber. Ja, wir haben die Fülle Gottes. Wir sind in Christus zur Fülle gebracht. Uns mangelt nichts. Der Herr ist unser Hirte. Amen. Nichts, was fehlt. Vollkommen, ganz gemacht. Nichts, was noch mangelt. Aber diese Manifestation dieser Fülle, das Ausleben dieser Fülle, ist, glaube ich, abhängig davon, wie wir empfangen können. Und wie wir empfangen können, ist abhängig von dem Zustand unseres Herzens. Ich sage euch, wir gehen heute ein bisschen tiefer, okay? Aus dem Innersten fließt das Leben. Wenn wir das zuschließen, unser Innerstes zuschließen, weil ja, du hast ein neues Herz, aber es muss verletzbar bleiben. Es muss so kreiert sein, dieses neue Herz, dass es immer noch verletzbar ist. Sonst kannst du nicht glauben. Denk dran. Ja? Und dieses neue Herz ist neu, hat nichts mit deinem alten, sündigen Herzen zu tun. Ja, wenn Jeremia da irgendwie sagt, wer kann den Menschen retten von diesem dreckigen, ekligen Herzen, wer, ne, und so weiter. Ich habe eine Lösung für Jeremia, heißt Jesus Christus. Das kannte Jeremia noch nicht, okay? Also wenn dir irgendeiner das predigt, kannst du gut und gerne sagen, ja, da war mal was, das heißt, da kommt ein neuer Bund irgendwann mal. Ja? Und irgendwie, wenn da was neu geworden ist, dann müssen wir auch anfangen, das zu leben. Es ist in letzter Zeit, ich könnte mich manchmal aufregen über diese alttestamentliche Denkweise. Alle sagen, ja, in Jesaja steht ja, ja, ich siehe, ich schaffe Neues, steht auf unseren Losungen überall, siehe, ich schaffe Neues, war Jahreslosung. Und dann steht da dahinter, erkennt ihr es denn nicht? Und ich dachte mir so, Gott hat das aus dem Grund dahin geschrieben. Siehe, ich schaffe Neues, erkennt ihr es eigentlich nicht? Es ist neu. Wie kannst du das Alte lesen und ohne zu verstehen, wenn ich sage, das ist neu, dass es nicht mehr so gilt, wie es da steht? Du musst es im Bild des Neuen lesen, im Sinn des Neuen. Okay, das war ein Ausrutscher, ich muss hier an meinem Konzept bleiben. Also, wenn dein Herz also sich verletzen lässt, und wir werden darüber sprechen heute, wenn ich hoffentlich dazu komme, wie das passieren kann oder warum und auch wie wir da wieder rauskommen, preis dem Herrn. Ja? Aber wenn sich das halt, wenn dieses Herz sich irgendwie zumacht, irgendwie verletzlich zeigt, dann was passiert? Du kannst nicht mehr aus dem Leben leben. Du kannst nicht mehr aus dem leben, wo Jesus sagt, aus deinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Du kannst nicht mehr, dein Herz ist nicht bewahrt und deswegen sind die Ausströme des Lebens am Vertrocknen. Richtig? Das ist, womit ich eingestiegen bin. Ja? Dass sie, bewahre dein Herz mehr als alles andere, denn aus ihm sind die Ausströme des Lebens. Aus deinem Herzen kommen die Ausflüsse des Lebens. Wenn das nicht mehr geht, was passiert? Es passiert etwas total interessant. Ich bin richtiger Lehrer heute. Ja, es passiert, dass du anfängst, dein Christenleben im Gesetz fortzuführen. Warum? Weil ein verletztes Herz fühlt sich wohl mit Regeln. Ein verletztes Herz mag Regeln. Regeln geben einem Sicherheit. Regeln lassen mich nicht mit Gefühlen konfrontiert werden. Regeln sind etwas, darauf kann ich mich verlassen. Wenn ich das halte, dann ist alles in Ordnung. Versteht ihr, was ich meine? Und was passiert? Es passiert, ohne dass man es merkt und nicht immer mit Absicht, ja, gute Menschen können schlechte Sachen machen, so ist das nun mal leider, dass man in eine Werksgerechtigkeit reinkommt, in Gesetzlichkeit rutscht, weil es bequemer ist und weil man den Schmerz nicht erleben will, den man vielleicht erlebt hat, als man verletzt wurde. Und dann wird das Christsein, wie schon gesagt, langweilig, äußere Form wird wichtiger als inneres Leben. Äußeres Darstellen ist wichtiger als innere Realität. Schöne Worte sind wichtiger als Charakter. Und all diese Dinge fangen an zu passieren und es findet eine Spaltung statt sozusagen in dir. Ja? eine Schizophrenie. Jesus nannte das auch Heuchler. Ja, das ist eigentlich Schizophrenie. Ja, du bist ja neu und jetzt fängst du an, aus etwas Äußerem zu leben. Paulus nannte es, die ihr im Geist angefangen habt, wer hat euch verzaubert, dass ihr jetzt im Fleisch vollenden wollt, dass ihr jetzt durch eigene Kraft zu Ende bringen wollt, was in Gottes Kraft angefangen hat? Warum macht ihr nicht in Gottes Kraft weiter? Das, was nur Gott tun konnte, kann auch nur er zu Ende führen. Amen. Halleluja. Und was passiert, es wird antichristlich. Warum? Anti heißt nicht in erster Linie gegen, anti heißt anstatt. Antichristus, gegen, anstatt der Salbung. Christus ist der Gesalbte, anstatt des Lebens eine Form auf dem Thron. Anstatt das Leben regiert eine Form. Das ist antichristlich. Antichristus. Antichrist.
Der Antichrist kommt.
Nee, so kommt er nicht. Er wird sich auf den Thron Gottes setzen, so heißt es. Ja? Wird tun, als ob er Gott wäre. Und nach außen ist alles in Ordnung. Außen seine schöne Form. Eine nette Form. Da passt alles. Das gefällt mir. Das stößt mich nicht an. Das ist einfach wunderbar. Da kann ich immer noch machen, was ich will. Wird nichts konfrontiert in mir. Okay. Jesus möchte, dass unser Glauben aus dem Innersten fließt, nicht aus dem Kopf. Kopfglaube ist Religion. Jesus möchte, dass unser Leben aus dem Leben kommt. Das ist eigentlich eine gute Botschaft. Dass du aus dem Leben schöpfen kannst. Das Leben ist in dir. Der Heilige Geist ist ausgegossen in dein Herz. Das Leben ist in dir. Das heißt im Epheser, dass der Geist Gottes, Jesus, durch den Glauben in dir wohnt. Er wohnt in dir. In deinem Herzen heißt es da sogar. Er wohnt durch den Glauben in deinem Herzen. Du kannst gerne mal, ja, wir schauen nicht so gerne immer uns selber an, aber diesmal darfst du es gerne mal tun. Du kannst mal so mal sagen, da drin, Heiliger Geist. Da drin, Heiliger Geist. Mach mal, trau dich mal, wenn du Christ bist. Da drin, Heiliger Geist. Und wenn du morgens aufwachst und du fühlst dich nicht danach, ein Christ zu sein, dann stell dich vor den Spiegel und sag, da drin, Heiliger Geist. Amen. John G. Lake hat morgens seinen Anzug angezogen, hat sich vor den Spiegel gestellt und gesagt, in diesem Anzug wohnt Gott. Hammer, oder? Der hatte einen weißen. Meistens jedenfalls, nach den Fotos zu urteilen. Okay. Glauben fließt aus unserem Inneren. Christentum ist keine Kopfreligion. Christentum ist ein Leben aus dem Herzen. Eine Anbetung aus dem Herzen. Ein alles, was wir tun, sollte aus dem Herzen kommen. Und das Krasse daran ist ja, dass dort sich eben auch die Kraft freisetzt, die Gnade freisetzt, die Möglichkeiten Gottes freisetzen, die Liebe Gottes sich freisetzt. All das kommt da raus. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Gebet beten, was nur einzig und allein vom Kopf bestimmt ist, ja, na klar fühlt sich das nicht so, oder was heißt, muss sich auch nicht anfühlen, glauben muss nicht fühlen, aber es ist ein, man wundert sich, warum keine Resultate da sind. Oder was ist mit Anbetung? Manche Leute kommen zu uns und sagen, boah, hier ist so viel Freiheit und so weiter, so schön hier Jesus anzubeten. Und wisst ihr, das kannst du überall haben. Überall. Das ist nicht, weil wir speziell sind. Es ist ein, kriegt man, darf man aus dem Innersten leben. Und Fakt ist eigentlich, wenn ich das Wort, müssen wir. Das ist Realität des neuen Bundes, aus dem Herzen. Gott anzubeten ist kein Lippenbekenntnis. Wie oft sagt Gott das? Ist nicht ein, oh, ich liebe dich so sehr, du bist so toll, Halleluja. Wann gibt's Essen? Du kannst sagen, oh, ich liebe dich so sehr beim Essen, Halleluja. Das ist legal, okay? Das darfst du wirklich. Gott trennt das nicht. Ja? Aber dieses, egal. Apostelgeschichte 28, 27 heißt es, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Und mit den Ohren haben sie schwer gehört, schwere Ohren. Und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dick, das Wort, ist interessant, heißt fett, gewachst. Was passiert, wenn du was wachst? Da kommt kein Wasser mehr durch. Ja? Ströme lebendigen, ein dickes Herz kann die Ströme und dieses Leben weder empfangen noch austeilen. Mehr als alles bewahre dein Herz, denn aus ihm sind die Ausströme des Lebens. Deine Realität als Christ ist innerlich, immer. Du bist nicht abhängig von Umständen, von Menschen, von Situationen, von guten oder schlechten um dich herum. Das ist eine Realität. Das ist, worin wir wachsen. Das ist, was wir erkennen. Darum kann Paulus im Gefängnis Gott anbeten. Das war nicht ein Zusammenreißen, Zähne zusammenbeißen, jetzt werde ich mal den Herrn preisen. Nein, Paulus hatte eine Offenbarung über eine innere Realität, die jede äußere Realität überschattet hat. Ströme lebendigen Wassers. Du bist eins mit Gott, ein Geist mit Gott. Du bist verbunden mit ihm. Du bist zusammengepflanzt in seinen Tod, mit ihm auferweckt in Neuheit des Lebens. Du bist eins mit ihm. Er wohnt in dir, er ist dir näher als die Luft, die du atmest. Er ist näher als deine Haut. Er ist die ganze Zeit bei dir. Er wird dich nie verlassen noch versäumen. Er geht nicht weg von dir, ob du es fühlst oder ob du es nicht fühlst. Gleichgültig. Unwichtig. Amen. Ich sage, es geht ein bisschen tiefer heute. Es ist Vorbereitung. Amen. Vorbereitung. Wir dürfen uns nicht erlauben, unsere Herzen zu verhärten. Dürfen wir nicht. Was kann unser Herz verhärten? Es ist interessant, dass, als ich so darüber nachgedacht habe, dass der größte Gegner eines neuen Herzens eigentlich Unreife ist. Und damit meine ich nicht, dass Leute, die unreif sind, weil wir alle sind in Bereichen unreif oder waren unreif oder fangen unreif an. Das ist nicht, was ich meine. Aber jemand, der die Wahrheit nicht kennt, der nicht gegründet ist, gefestigt ist, kann ganz leicht weggelockt werden durch ein einziges Missverständnis. Durch ein einziges Missverständnis kann das Herz zugehen, Enttäuschung kommen und so weiter. Und auf einmal sagt mir, dass ich recht habe. Habe ich. Danke, Jesus. Nicht mehr lernen, nicht mehr demütig sein. Das kommt daraus, wenn wir uns verletzen lassen. Oder andersrum ausgedrückt, wenn wir die Verletzung nicht behandeln. Weil verletzt werden wir alle, enttäuscht werden wir alle. Ja, wenn du sagst, ich bin so enttäuscht, jeder wird enttäuscht. Ich sag's heute mal etwas krasser, komm drüber weg. Pharao, viele kommen mit dem Thema nicht klar, weil dort steht, als die Kinder Israel aus Ägypten raus sind, heißt es, dass Gott das Herz des Pharaos verhärtete. Richtig? Ich glaube, ich habe eine Lösung. Ich glaube nicht, dass Gott das Herz des Pharaos verhärtete. Es steht zwar ein, zwei Mal da, aber es steht auch, der Pharao verhärtete sein eigenes Herz. Aber das ist noch nicht mal der Grund. Ich glaube, dass wenn du, und ich werde es gleich noch beweisen, belegen mit anderen Schriftstellen, wenn du in einem Zustand deines Herzens bist, der nicht gut ist, und Gott dir gibt, was du willst, verhärtet das dein Herz. Nochmal bitte. Ich erkläre das, okay? Der Pharao wollte die Kinder Israels niemals gehen lassen. Nie. Er hat es getan, weil er gezwungen wurde. Ja? Und in dem Moment, wo die Möglichkeit sich öffnete, seine Entscheidung zurückzunehmen, hat er das immer getan. Immer wenn er gekriegt hat, was er eigentlich wollte, wenn die Möglichkeit war, zu kriegen, was er wollte, hat er zugeschlagen, weil sein Herz sich nie verändert hat. Und deswegen hat er das getan. Deswegen hat sein Herz sich verhärtet. Lass mich anders ausdrücken. Wenn du, wenn ein Kind am Süßigkeitenstand, an der Kasse, schreit, ich will Süße, ich will den Riegel. Ich will unbedingt diesen Riegel haben. Ja? Und die Eltern wollen es aber eigentlich nicht geben. Aber weil es so einen Stress macht, und manchmal muss man halt dann, ne, das gibt es ja schon mal, dann komm jetzt, sag ich mal. Aber der Punkt ist, wenn man das zu oft macht, was suggerierst du dem Kind? Das Kind lernt, meine Eltern geben mir, was ich will, in einer rebellischen Haltung. Das heißt, wenn ich nur genug rebelliere, wenn ich nur genug rumschreie, wenn ich nur genug das und das mache, dann werde ich kriegen, was ich will. Und das ist, was die Kinder Israels gelernt haben, oder der Pharao gelernt hat, und dann später, und da komme ich jetzt drauf noch auf den Text, ich weiß, es geht ein bisschen tiefer, ich hoffe, ihr könnt noch, ja, dass ihr ein bisschen mitgeht, dass manchmal kann der Segen, den du willst, wenn dein Herz voll ist mit Murren und Beschweren und Meckern und so weiter, dann wird der Segen Gottes dazu führen, dass es kein Segen ist. Seid ihr noch da? Ist gut, ne? Das ist dann kein Segen mehr. Und was passiert dann weiter? Dann machen Leute, die sagen, das war ein Segen Gottes, predigen das und machen Mist. Und andere sagen, aha, zum Beispiel Reichtum. Ja, nehmen wir mal Wohlstand, nehmen wir mal finanziellen Wohlstand. Leute schreien zu Gott, sagen, ich will haben, ich will haben, ich will haben. Wir haben gelernt von Nicole und überhaupt das ganze Thema, was der Heilige Geist macht, dass Gott uns vorbereitet, uns zu geben. Aber dass er will, dass unser Charakter stimmt, damit er uns geben kann. Damit nämlich das, was er uns gibt, uns nicht zu Fall bringt. Ja? Und wenn jetzt Leute sagen, ich will, ich will, ich will, und dann haben sie vielleicht, und Gott sagt, ich gebe dir jetzt noch nicht, vertrau mir, ich bin dein Papa, du darfst mir vertrauen. Du kämpfst nicht für dich selber, du versuchst nicht aufzuhäufen, vertrau mir doch einfach. Ja? Und die machen das nicht, sondern nehmen sich, was sie wollen. Weil wie viele von euch wissen, wir haben einen freien Willen, jedenfalls was ich glaube, ich weiß, es gibt andere Meinungen, aber wir haben einen freien Willen und wir können etwas machen, was nicht im Willen Gottes ist. Das geht. Und wenn du dir dann nimmst, was du willst, obwohl du eigentlich weißt, dass es nicht dran war, und dann sagst, so ist das richtig, und dann machst du vielleicht Mist damit, weil du es nicht ertragen konntest, dann sagen andere, finanzieller Wohlstand ist nicht von Gott. Du musst arm sein, damit du Gott weiter dienen kannst. Und das ist genauso eine Fehlschlussfolgerung. Es geht nie um Äußerlichkeiten. Merkt ihr das eigentlich? Dass es bei Christentum nicht um Äußerliches geht. Wir dürfen nicht richten nach dem, was vor Augen ist. Du kannst jemanden haben, der hat unendlich viel Geld und der ist unendlich gefangen. Und du kannst jemanden haben, der hat unendlich viel Geld und der ist unendlich frei. Die äußere Situation sieht genau gleich aus. Aber die Einstellung des Herzens ist das, was den Unterschied macht. Der Unterschied ist in dem Empfänger, nicht im Geber. Gott ist immer gut. Gott ist immer gut. Egal, was er gibt. Es ist immer gut. Was er hat, ist gut. Aber der Zustand des Empfängers bestimmt, ob ein gutes oder schlechtes Resultat herauskommt. Seid ihr noch da? Ich weiß etwas, wenn du sagst, ich komme nicht mit, dann ist egal. Ja? Lass einfach, mach einfach ah. Ja? Aber der Zustand des Herzens ist das Wichtige. Gott kann dich beschenken und jemand mit dem richtigen Herzen macht daraus einen totalen Segen. Und Gott kann jemand anders mit derselben Sache beschenken und dieselbe Sache verhärtet den anderen. Dieselbe Sonne. Wie geht der Spruch? Ich habe vergessen, was macht denn die Sonne Gutes? Was gibt es denn Gutes, was die Sonne tut? Dieselbe Sonne, die Blumen zum Wachstum bringt, ja? Ja, das ist auch ein Bibelspruch, ich weiß, die Sonne fällt im Streit über Gut und Böse. Aber dieselbe Sonne, die die Blumen zum Wachsen bringt, verhärtet den Ton. Versteht ihr? Der Zustand des Empfängers ist absolut notwendig, gut zu sein. Der Zustand des Empfängers, der bestimmt, was für ein Outcome rauskommt. Und deswegen sagt Gott, ich will, dass dein Herz nicht verhärtet ist. Ich will, dass es gut ist. Ich will, dass du frei bist innerlich von Anklage, von Richten, von Kritiksucht, von Enttäuschung, von all diesen Dingen, von Verletztsein, von hat mir mal jemand was angetan, da hat mal jemand was schlecht geredet, da hat mal jemand was gemacht, was nicht so richtig war. Ja, es kann sogar richtig sein, es kann sogar echt sein, dass du ungerecht behandelt wurdest, aber du bist ein Christ, Amen. Die Welt kann, ich wurde ungerecht behandelt, ich muss mich rächen, ich muss verletzt sein, du musst das nicht, Amen. Du hast eine höhere Realität. Diese Realität heißt Leben aus dem Geist. Diese Realität heißt Leben aus etwas Unsichtbarem. Leben aus der Realität, die Jesus am Kreuz freigesetzt hat. Das ist die Realität. Und dann kannst du vergeben, freilassen, loslassen. Du kannst dein Herz reinhalten. Du kannst sagen, egal, ich mache meine Selbstmitleidspartys nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr, mich zu bejammern. Ich habe keinen Bock mehr zu sagen, ach, die Situationen sind schuld an meiner Situation. Und alle anderen sind schuld daran, dass es mir schlecht geht. Und alle anderen sind schuld daran. Das ist gefallenes Denken. Das ist gefallenes Denken. Was war am Anfang Adam und Eva, ja, als sie gefallen sind und Gott kommt und sagt, hey, was ist los? Ja Gott, das ist die Frau, die du mir gegeben hast. Hat Gott nicht gesagt, Adam soll herrschen? Ja, nee, also alle anderen sind schuld. Versteht ihr? Das gilt nicht mehr. Es gibt als Christ, dadurch, dass wir so krass sagen, und es ist ein Lernprozess, okay? Ich sag's nicht, ich sag's aus ganzem Herzen. Wir alle wachsen da drin. Es ist nicht ein Perfektionsding. Wir alle wachsen da drin, okay? Aber es gibt als Christ keine einzige Ausrede dafür mehr, dass du Mist baust. Keine. Der Teufel war's. In meiner Bibel steht, der Teufel ist besiegt. Seht ihr, das ist der große Unterschied. Wir können nicht mehr sagen, ja, der Teufel versucht, der Teufel macht alles Mögliche und es kann mal hart sein und es kann mal schwer sein und es kann mal sein, dass du denkst, oh, was ist eigentlich hier los? Und trotzdem, es gibt keine Ausrede, Mist zu bauen. Keine. Und jetzt denkst du, ach, ich schaff das nicht. Ja, das ist gut. Du schaffst es auch nicht. Lass dich fallen in die neue Schöpfung, in die Realität des Neuen, der Neuschöpfung in Christus. Es ist etwas neu geworden. Du. Du hast ein neues Herz. Du hast einen neuen Geist. Die Wege Gottes sind eingraviert in dein Herz, nicht mehr steinerne Tafel, nicht mehr äußere Gesetze halten, nicht mehr Äußerlichkeiten, sondern innere Realität. Amen. Okay, wir gehen ein bisschen weiter. Israel, dass wir das echt festigen, okay, das ist mir echt wichtig, in der Schrift das zu verankern. Israel zieht aus Ägypten, kommt in die Wüste und was wollen sie? Fleisch. Richtig? Ich will Fleisch, da ging es uns so gut damals in der Sklavenschaft. Als wir noch Sklaven waren, ging es uns so gut. In der Welt damals, als ich noch bei den Punks rumhing, och, da hatte ich wenigstens Freude. Und Gott sagt, okay, er ist nicht begeistert, aber er gibt. Er sagt, okay, ihr seid noch kleine Kinder, diesmal gebe ich euch. Ja, gib Fleisch. Und die Kinder, und sie denken, yeah, Gott ist gut. Und das ist noch, ich denke, das ist so Anfangsstadium. Gott sagt, da in dem Moment ist es vielleicht echt noch okay. Und Gott sagt so, okay. 2,5 Jahre später circa, dasselbe. Es heißt, sie gierten nach Fleisch. Ich meine, man kann das ja irgendwie auch nachvollziehen, oder wenn du 2,5 Jahre nur dasselbe isst. Manna. Aber, ja, also ich stelle mich da nicht drüber. Aber trotzdem ist hier eine Botschaft drin. Sie gierten nach Fleisch, heißt es. Sie gierten danach. Und dieses Wort gieren, und es heißt auch weinen, heißt jammern, murren, beschweren. Kennt ihr das irgendwoher? Jammern und murren und sich beschweren. Nee, ich mag das nicht mehr. Und das müsste sich mal verändern. Und die Person und der da. Und der Predigt. Eigentlich weiß ich, wie alles geht. Wenn ich mal ran dürfte. Verstehe? Ja. Sie beschwerten sich wieder, sie murrten, sie meckerten. Und diesmal, Gott sagt, okay, ich schicke euch Viecher, Wachteln, die könnt ihr eine Tagesreise lang sammeln. Und dann habt ihr nicht nur 2 Tage, nicht nur 3 Tage, nicht nur 12 Tage, nicht nur 20 Tage, dann habt ihr einen ganzen Monat Fleisch. So hat das vielleicht nicht gesagt, okay? Aber ich mache es ein bisschen dramatisch hier. Und dann macht er das, die sammeln das und kaum fangen sie an zu essen, fangen an Leute zu sterben. Kannst du nachlesen in 4. Mose 11. Warum? Gott schreit dann, ne, und Mose schreit dann zu Gott und tritt ein als Mediator zwischen Gott und Mensch. Die Menschen haben nämlich da, die Israeliten haben nie mit Gott selber gesprochen, was nie Gottes Wille war. Sie haben immer eine Beziehung von der Distanz gehabt, haben Gottes Herz eigentlich nie gekannt. Und Gott hört wieder auf. Aber warum, was ist hier der Punkt gewesen? Warum mussten diese Leute sterben? Und ich weiß, wir müssen jetzt sehen, das ist ein alttestamentliches Bild, wir müssen die neutestamentliche geistliche Realität davon erkennen. Warum mussten Leute sterben? Warum ist das passiert? Weil ihre Herzen so hart geworden wären, dass dieser Sauerteig der Sünde das ganze Volk zu Fall gebracht hätte. Das ist, was ich glaube. Ich glaube, dass diese Leute, die gemurrt und gemeckert haben und in diesem Zustand gekriegt haben, was sie wollten, dass die dann nur noch so gehandelt hätten. Die hätten nur noch rumgemurrt und gemeckert, sich gegen Leiter aufgelehnt, alles Mögliche, alles schlecht gemacht und so weiter. Und dieses Gift, ja, dieser Sauerteig, dieses Gift hätte um sich das ganze Volk durchsäuert. Ja, Jesus sagt, im Neuen Testament heißt es, fegt den Sauerteig der Schlechtigkeit von euch selbst raus. Ja, und es hätte alles durchsäuert und der ganze Heilsplan, den Gott mit Israel hätte, wäre in dem Moment zu Fall gekommen. Deswegen mussten diese Leute, passiert öfters im Alten Testament, sorry, ja, da gibt es eben keine Erlösung, also müssen die Leute sterben. Ja, das ist genauso mit dem Unglauben, der musste auch in der Wüste sterben. Alle Leute, die keinen Glauben hatten, sind gestorben. Und Gott sei Dank leben wir in einem neuen Bund, Amen, wo das Ganze eine innere Realität ist und wo Gott sagt, ich möchte dein Herz bewahren. Aber wenn dein Herz voll ist mit sowas, dann musst du das loswerden. Du musst es loswerden. Es muss weg, weil es hindert das Volk Gottes daran, die Verheißung des verheißenen Landes voll leben zu können. Amen. Das ist ein hartes Wort heute. Im Psalm 103, Vers 7 heißt es, dass wir Israel kannte Gottes Taten, Mose kannte Gottes Wege. Wenn wir nicht rausfinden, wie Gottes Wege sind, sein Herz nicht kennenlernen, nicht rausfinden, wie er, welche Wege er geht, dann wird jedes Mal, wenn etwas passiert, was wir nicht verstehen, die Chance sein, dass unser Herz verhärtet wird. Wenn du nur die Taten Gottes kennst, wenn du nur das kennst, was er tut, aber nicht kennst, wie er es tut, vielleicht tut er dann irgendwann die Taten anders und du denkst, oh, du stößt dich, dein Herz verhärtet sich. Und das ist genau das, was da passiert ist. Und davon hängt es ab, wie weit wir gehen können. Wie werde ich ein verhärtetes Herz los? Jede Form von zwischenmenschlichen Schwierigkeiten müssen ausgezogen werden. Da hast du was angezogen, was dir nicht passt. Amen. Enttäuschung. Wie ist das mit Enttäuschung? Bist du schon mal enttäuscht worden? Ich hoffe, du bist schon mal von mir enttäuscht worden. Und du bist immer noch hier. Das ist ein gutes Zeichen. Wirklich. Meine ich ganz ernst. Nicht, dass ich euch enttäuschen will, aber es wird wahrscheinlich nicht ausbleiben an irgendeinem Punkt. Und wenn du dann immer noch bleibst, dann ist es ein sehr gutes Zeichen. Enttäuschung passieren, Gott, es passiert. Sobald du mit Menschen in Berührung kommst und das ernst nimmst mit dem Leib und nicht bei jeder kleinen Schwierigkeit wegrennst, wirst du konfrontiert werden mit bestimmten Dingen, durch Menschen, durch andere. Und was passiert, wenn du dem erlaubst? Ich glaube, dass das tatsächlich Enttäuschung zieht Lügengeister an ohne Ende. Ich weiß das, wie das ist. Ich weiß, wie es ist, enttäuscht zu sein. Und auf einmal kommen diese ganzen Gedanken. Warst du schon mal enttäuscht von einem Menschen? Und auf einmal kommen Millionen negative Gedanken, wie dieser Mensch ist, wie schlecht und immer macht er sowas und es ist immer so und es ist und so weiter. Und du kommst in so einen richtigen Strudel rein. Hast du schon mal gemerkt? Meine Frau und ich nennen das Negativitätsstrudel. Ja, je mehr, und das fängt an zu rasen in dir. Je mehr du dem Raum gibst, umso mehr rast das in dir. Und du wirst immer saurer und immer wütender und irgendwann platzt du. Ja? Und das ist, was passiert, wenn wir Enttäuschung erlauben. Enttäuschung ist eine Verletzung, versteht ihr? Und Verletzungen ziehen Fliegen an. Der Teufel heißt Beelzebub, der Herr der Fliegen, heißt das Wort. Deswegen müssen Verletzungen geschlossen werden, sonst sind sie Gift. Wie werden Verletzungen geschlossen? Vergebung, es ist nichts Neues, okay? Loslassen, Leute loslassen, die dich verletzen, loslassen, segnen. Wenn es sein muss, ansprechen. Manchmal ist das nicht die richtige Möglichkeit, weil der andere keine Ahnung hat, wovon du redest. Und dann bringt es mehr Probleme. Also hab Weisheit dabei. Aber es ist wichtig. Enttäuschung, der Herr hat mal zu mir gesagt, empfunden, dass der Heilige Geist zu mir sagt, Enttäuschung ist wie geistlicher Krebs. Es frisst um sich. Frisst und frisst und frisst. Ja, Enttäuschung tut weh, aber du als Christ bleibst dort nicht stehen. Du kannst sagen, es tut weh, aber. Amen. Es tut weh, aber ich vergebe, weil Gott mir vergeben hat. Es heißt sogar, es ist total interessant, in 1. Petrus 3,7, dass wenn Männer enttäuscht bleiben von ihren Frauen, gut zuhören ihr Männer, ihre Gebete verhindert werden. Gott liebt die Frauen, Amen. Ihr seid keine minderwertige Schöpfung. Anstoß ist auch Enttäuschung. Jesus sagt, selig, wer sich nicht an mir stößt. Selig, wer sich nicht an mir stößt. Haben wir oft genug gesagt. Heute Morgen, hier im Gottesdienst, ging es zwischendurch mal so ein bisschen ab. Ja? Da ist eine Chance, sich zu stoßen, wenn etwas passiert, was du mit deinem Kopf nicht verstehst. Und du kannst dich stoßen. Was kann das machen? Dein Herz verhärten. Wie verhärtet sich da dein Herz? Unverständnis. Könntest es auch mit Stolz übersetzen. Weil du sagst, alles, was du nicht verstehst, kann wohl nicht richtig sein. Wenn du ein Video über Unterscheidung sehen willst, ich habe gerade ein neues gemacht, geht 18 Minuten, sollte es reinziehen, wenn ihr geistliche Unterscheidung mal hören wollt, was da dahinter steht. Aber das kann passieren. Lass uns nicht stoßen, weil wenn unser Herz zugeht, dann geht es nicht mehr, dass die Ströme lebendigen Wassers fließen. So werden Erweckungen gekillt. Könnt ihr das jetzt sehen? Das ist echt eine Lehre heute. Dann könnt ihr verstehen, warum die Bewegung des Geistes aufhört, weil Leute sich stoßen an dem, wie es Gott tut, weil sie es nicht verstehen. Geht es nicht um Sünde oder sowas, ja, sondern sie verstehen es nicht oder es ist nicht so, wie sie es gelernt haben oder wie sie es in der Bibelschule gelehrt bekommen haben oder wie sie es verstanden haben in der Bibel oder wie auch immer, sondern es ist anders. Und dann sagen sie, nee, bub ist das Herz zu. Und was passiert? Ledrig, gewachst. Die Ströme lebendigen Wassers fließen nicht mehr. Okay, letzter Punkt, dann hören wir auf und beten wir. In 2. Mose 15, 22 kommt Israel aus, sind in der Wüste und die haben Durst, okay, die haben richtig Durst. Ist ja auch in der Wüste, hat man Durst. Und sie kommen, sie sehen endlich eine Quelle und wollen trinken von der Quelle. Kommen an diese Quelle, stellt euch das mal vor, ja, du wanderst durch die Wüste. Ein Volk von 600.000 Männern, ja, Frauen und Kinder nicht mitgezählt. Und die sind müde und durstig. Und dann denken sie schon mittlerweile, kommen schon diese Gedanken, ja, wo hat Gott uns hier nur hingeführt? Keiner wagt es bis jetzt auszusprechen, okay, es sind nur Gedanken. Und sie kommen dann an diese Quelle und sagen, boah, Wasser, trinken, und das Wasser ist bitter. Voll enttäuscht. Gott, wo hast du uns hingeführt? Ich dachte, hier gibt es Erweckung bei Face to Face. Und jetzt sitze ich hier in diesem Hauskreis und dieser Typ ist auch hier. Oder in eurer Gemeinde, ja? Wie ist das? Ich dachte, Deutschland wird errettet. Wie oft haben wir das gehört? Wie viele Leute stehen gegen Erweckung in Deutschland, weil sie mal dafür geglaubt haben und es nicht passiert ist? Wie viele Leute sind enttäuscht, weil sie etwas geglaubt haben, was dann nicht so eingetroffen ist, wie sie dachten, weil sie Gottes Wege nicht erkannt haben oder sie falsch verstanden haben oder wie auch immer. Und nur die Werke sehen wollten und nur das Werk gesehen haben und dann hat es Gott anders gemacht oder irgendwie ist es nicht so passiert, wie sie dachten und puh, enttäuscht. Und sie kommen an dieses Wasser und das Wasser ist bitter. Und was sagt Mose, was sagt Gott zu Mose? Wirf ein Holz in das Wasser. Ich möchte dir was sagen heute. Das Kreuz macht deine Bitterkeit süß. Das Kreuz verwandelt deine Wüste in eine Oase. Wisst ihr, was dann passiert? Das heißt, er wurde geprüft, das Volk Israel wurde so geprüft, ja, Und dann sagt Gott, wenn ihr in meinen Wegen geht, verspreche ich euch göttliche Gesundheit. Er offenbart sich als der Herr, der heilt. Sein Name ist Heilung. Anders ausgedrückt, gegenteilig ausgedrückt, ein bitteres Herz macht krank. Ein Herz, was rein bleibt, bringt Gesundheit. Amen. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, heißt es in den Sprüchen. Amen. Und dann kommen sie nach Elim. Das ist der nächste Weg von Mara. Bitterkeit heißt das. Das Kreuz, wupp, kommen sie nach Elim. Oase. Palmenoase heißt das. Das ist, was das Kreuz macht. Deswegen bleib an diesem Kreuz. Amen. Bleib dort. Das Kreuz ist das Evangelium. Das Kreuz von Jesus Christus. Deine alte Natur gekreuzigt. Ein neues Herz bekommen. Neu gemacht aus Gott, mit ihm zu neuem Leben auferstanden. Das Alte ist vorbei, Neues ist geworden. Du bist nicht mehr die alte Person, du bist das nicht mehr. Du willst gar nicht mehr bitter sein, du willst gar nicht mehr anklagen, du willst gar nicht mehr voller Kritiksucht sein, du willst gar nicht mehr stolz sein, du willst das alles nicht. Du willst das alles nicht, das ist nicht deine Natur. Und wenn du das spürst, dass sowas reingekommen ist, dann weil der Feind dich in was reingetrickst hat, aber du nicht dem Feind dafür die Schuld geben kannst, sondern du hast dich tricksen lassen, also musst du Verantwortung übernehmen und sagen, es tut mir leid. Du musst die Verantwortung übernehmen und sagen, alles klar, weg damit. Schluss mit Bitterkeit. Ich will eine Jesus-Party, keine Selbstmitleidsparty. Amen. Ich habe keinen Bock mehr, über mich selber zu heulen und zu jammern. Ich habe keinen Bock mehr, anderen die Schuld zu geben, wie es mir geht. Das ist eine Fremdbestimmung. Das ist keine Freiheit, wenn die anderen immer schuld sind, wie es dir geht. Wenn der Chef schuld ist, wie es dir geht. Wenn die Umstände schuld sind, wie es dir geht. Wenn dein Bankkonto schuld ist, wie es dir geht. Wenn die Nachrichten schuld sind, wie es dir geht, die kommen. Ja, wenn es gute Nachrichten sind, geht es dir gut. Wenn es schlechte Nachrichten sind, geht es dir schlecht. Ich sage dir was, selbst wenn das der Fall wäre, dass Nachrichten dich aufbauen oder runterziehen, dann sage ich dir eins, es gibt eine gute Nachricht von Jesus Christus. Amen. Und die übersteigt jede schlechte Nachricht, jedes andere. Ja, fest. Es ist, wenn das Herz fest wird, es ist eine wunderbare Sache, heißt das Wort. Das heißt, wenn der Gerechte fürchtet sich nicht vor schlechte Nachricht, fest ist sein Herz. Er vertraut auf den Herrn. Fest ist sein Herz. Er fürchtet sich nicht, Psalm 112. Amen. Das ist gute Nachricht, die steht über jeder schlechten Nachricht, über jeder. Und woher kommt sie? Aus der Realität des neuen Herzens, das bewahrt bleibt, das geschützt bleibt. Wo man sich gegenseitig aufbaut und stärkt und wo man die Bitterkeit und die Wurzeln und das ganze Dreckzeug und die Anklage und das sich beschweren und meckern und murren rausschmeißt und das Echte nimmt, was da drin ist, was bauen will, was sagt, komm, wir zusammen, wir schaffen das, wir zusammen, wir bauen das, wir zusammen, wir erleben, dass Gott in diesem Land einen Unterschied macht. Ohne Ablehnung und ohne du machst das nicht so wie wir. Und ich freue mich immer so sehr, wie unterschiedliche Leute hier reinkommen. Ich weiß, hier sind Leute wieder aus dem BSB, richtig, aus der Bibelschule. Es ist so cool, dass ihr da seid, echt. Wir wollen euch nicht, ihr müsst nicht anders werden, okay. Es ist mir einfach wichtig zu sagen, dass wir Christen sind eins, Amen. Und diese Bitterkeit und dieses Mauern schlagen, weil die einen sich anders benehmen als die anderen und so weiter, muss aufhören. Es muss aufhören. Liebe ist das Endziel der Unterweisung, heißt es im Wort. Wenn deine Unterweisung dich nicht zu Liebe führt, dann darf ich deine Unterweisung in Frage stellen. Amen. Heute gibt's Klatsche von jeder Seite. Danke, Jesus. Okay, danke, Herr. Und ich habe es sogar geschafft in der Zeit, ohne mich gehetzt zu fühlen. Danke, Jesus. Ich möchte euch ermutigen, die Kraft zu sehen, die Jesus am Kreuz ausgegossen hat. Und das deine Motivation sein zu lassen, das zu bewahren. Zu wissen, das Leben aus dem Geist, aus dem Innersten, aus deinem Herzen ist ein Leben voller Kraft, ist ein Leben voller Liebe, ist ein Leben voll der geistlichen Realität. Und diese Realität wird anfangen, mehr und mehr die Äußere zu bestimmen. Aber noch nicht mal das macht sie davon abhängig. Als die drei Typen da im Feuerofen waren, ja, Schedrach, Medrach und Abednego oder so ähnlich, ja, bei Daniel, weißt du, was sie gesagt haben? Sie haben gesagt, wenn Gott uns rettet, toll, wenn nicht, egal. Wir beugen unsere Knie nicht. Das ist geistliche Realität. Das ist nicht, ja, wenn die Umstände stimmen, dann bin ich glücklich und preise dich, Herr. Das ist, ich preise dich, Herr. Punkt. Ganz egal. Und da kommt die Freude rein, weil du auf einmal merkst, das innere Leben bestimmt immer mehr deine Realität. Und auf einmal bist du vielleicht immer noch in der Wüste, was die äußeren Umstände angeht, aber du fühlst dich gar nicht mehr danach. Auf einmal hat Glauben deine Wüste aufgelöst. Auf einmal bist du in Freiheit und hast es noch gar nicht gemerkt. Es ist so gut, weißt du, wir müssen das lernen. Wir müssen das lernen. Seid ihr dabei, dass wir das lernen, aus der inneren Realität zu leben, aus der Wahrheit herauszuleben, die frei macht, aus dem herauszuleben, was Gott vollbracht hat, daraus unsere äußere Realität zu bestimmen. Das ist das, worum es geht, als Christsein. Amen. Okay, was wir jetzt machen ist, zuallererst möchte ich kurz fragen, weil wir haben Gäste heute Morgen hier und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich will das neue Herz, ich schaffe das nicht aus meiner eigenen Kraft, ich habe es lang genug versucht mich besser zu machen, versucht irgendwelche Dinge zu lösen und zu regeln, aber es klappt einfach nicht. Dann möchte ich dir heute anbieten, dass du Ja sagst zu Jesus und dir ein neues Herz schenken lässt. In einem Nu kreiert er dir ein neues Herz. Eine neue innere Realität ist, was ich damit meine. Nämlich dein Geist wird verbunden mit dem Geist Gottes. Die Trennung wird aufgehoben und du bist ein Kind Gottes. Was Besseres gibt's nicht. Das ist das Schönste, was es gibt. Dafür werde ich gleich fragen, ja. Das andere ist, wenn du als Christ vom Feind und vielleicht von Umständen und vielleicht von Lehren oder was auch immer dir angewöhnt hast, dass du genauso lebst wie im Grunde die Welt. Äußerliche Umstände bestimmen dein Leben. Und deswegen ist dein Herz hart, du kennst nicht die geistliche Realität. Vielleicht ist dir ab und zu mal passiert, dass du da, wo geistig was abgeht, das verachtest, richtest, so wie die Frau von David. Die übrigens unfruchtbar wurde deswegen. Ne? Keine Frucht. Dann möchte ich dich ermutigen, dein Herz heute frei zu lassen. Ja? Dein neues Herz hervorkommen zu lassen. Es zu erlauben, die Bitterkeit loszulassen. Die Verletzung und Enttäuschung loszulassen. Die Leute loszulassen, die dir was angetan haben. Und hierbei geht es nicht darum, ob es gerechtfertigt war oder nicht. Sondern einfach nur, dass du frei bist. Dass es dir gut geht. Okay? Vielleicht Daniel macht ein bisschen Stimmung. Dass ihr euch nicht so schämt. Weil es ist gut, das laut zu sagen. Ja, oder jedenfalls mit dem Mund zu bekennen. Also mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen. Das ist ein biblisches Prinzip. Und ich gebe euch einfach den Tipp, wenn da was ist, ist laut. Vielleicht ist es sogar jemand hier in der Gemeinde und du weißt das. Vielleicht ist es dran, frag Jesus, du wirst es wissen in deinem Herzen, in deinem Geist wirst du es wissen. Vielleicht ist es dran, hinzugehen und zu sagen, weißt du was, ey, es tut mir voll leid. Vielleicht ist es dran, zu sagen, vergib mir. Muss nicht sein, kann aber. Okay, aber zuallererst noch eine der wichtigsten Fragen. Jesus hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Du gehörst dazu. Aber du wirst es nicht erleben, wenn du dich nicht dafür entscheidest. Und deswegen frage ich heute Morgen, wenn du hier bist und du kennst Jesus nicht, du weißt nicht, dass Gott dich liebt, dann gibt es jetzt die Chance. Dann kannst du einfach gerade jetzt in dem Moment vor, nicht um dich zu demütigen, aber um deine Entscheidung als eine klare und echte hinzustellen, die nicht in irgendeiner Gefühlsduselei passiert, sondern eine richtige Entscheidung. Dann kannst du einfach aufstehen an deinem Platz. Du kannst einfach sagen, okay, ich will Gott. Ich will Jesus haben. Dann steh einfach jetzt in dem Moment auf an deinem Platz. wenn du hier bist und du sagst, ich will Jesus und ich habe den starken Verdacht, dass hier jemand ist, dann steh einfach auf. Lass dich nicht aufhalten von dem, was die Leute sagen. Lass dich nicht aufhalten von dem, was andere sagen, was deine Freunde denken. Wenn deine Freunde dich ablehnen, weil du Jesus hast, dann waren es nie Freunde. Kannst du darauf verzichten. Steh einfach an deinem Platz auf, wenn du Jesus willst. Wenn du sagst, ich möchte Jesus. Und wenn du spürst, dass die Härte deines Herzens dich abhält, aufzustehen, dann ist das genau der Punkt, warum du aufstehen solltest, weil Gott will dir diese Härte wegnehmen und dich frei machen. Weißt du, wie es ist, frei zu sein? Weißt du, wie es ist, vertrauen zu können, verletzbar zu sein, sein zu dürfen, sich verletzbar zu zeigen sogar? Weißt du, wie schön das ist? Wie frei das ist? Wie gut das ist? Ich möchte dich auffordern, Jesus, dein Herz anzuvertrauen, dass er es neu macht in einem Moment. Ich lasse noch einen kleinen Moment Zeit. Einfach aufstehen. Dankeschön. Wenn du jetzt aufstehst, bist du schon nicht mehr, alleine. Danke, Jesus. Okay. Dann lass uns mal zusammen beten. Und ich bitte, dass ihr alle aufsteht, wenn ihr könnt. Und wir beten jetzt einfach ein Gebet zusammen, okay? Wir beten zusammen und wir nehmen das jetzt alle mit, alle zusammen nehmen wir das mit, als dass wenn du irgendwas hast in deinem Herzen, was wo du weißt, da ist es verhärtet worden, dann füge das in das Gebet einfach mit ein. Und danach werden wir zusammen Abendmahl feiern, endlich. Und möchte dich ermutigen, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, wenn du kein Christ bist, dann lass es doch an dir vorübergehen. Wenn du Christ bist, dann nimm es von ganzem Herzen. Das ist deine Befreiung. Das ist, wo Jesus am Kreuz sein Leben gab für dich, was wir dort bekennen. Dass es vollbracht ist, dass deine Sünde ausradiert ist, dass der alte Mensch tot ist. Das ist, was du bekennst zu dem Abendmahl. Es ist eine Feier, okay? Lass uns daran erinnern, liebe Face-to-Face-Familie, wir haben lange kein Abendmahl gefeiert. Ich erinnere mich, die letzten Male war das eine Party. Ich hoffe, das ist so geblieben. Und wir sind jetzt nicht irgendwie ja. Also feiert gleich euer neues Leben, aber erst beten wir zusammen, okay? Sprecht mir einfach nach, und besonders die aufgestanden sind. Und wenn du jetzt aufgestanden bist und du weißt, du wolltest auch, dann lassen wir das einfach gnädigerweise mit gelten, okay? Okay, lieber Jesus, danke für deine Liebe. Danke für, was du am Kreuz getan hast. Für mich. Ich nehme das jetzt an, lege meinen alten Menschen ab an dieses Kreuz, wo du für mich gestorben bist und wo du als ich gestorben bist. Ja, that's right, das sagen wir nochmal, das kennt ihr nicht so, ne? Aber wo du als ich gestorben bist und ich auferstanden bin, in dir zu neuem Leben. Vergib meine Schuld. Füll mich mit deinem Geist. Und ich trenne mich von jeder Enttäuschung, jeder Bitterkeit. Ich vergebe denen, die an mir schuldig geworden sind. Und wenn du magst, kannst du, wenn du deinen Namen hast, dann nenn einfach Namen, sag, ich setze sie frei, ich lasse sie los, ich vergebe. Kannst du einfach kurz sagen, ja, ich red irgendwas weiter so, damit das dich nicht, ja, ich erzähle irgendwas und du kannst einfach den Mund aufmachen. Danke, Jesus, dass du jeden jetzt einfach hilfst, Jesus. dass du jeden hilfst, Jesus, Leute loszulassen, dass sich Ketten lösen, gerade jetzt, dass Herzen aufgehen, gerade jetzt, Jesus. Herr, ich danke dir, Vater, dass die neu geschaffenen Herzen jetzt so richtig offenbar werden, Herr. Während diese Fettheit abfällt, Herr, während das Wachs abgewischt wird, ja, Jesus, während das Herz abgewischt wird, Jesus, von diesem Fett, von diesem Wachs, Jesus, und wieder ein verletzbares, schlagendes, fleischernes Herz ist, was nicht hart ist, was nicht zerbrochen ist, Herr, was neu gemacht ist in Jesu Namen, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass es echt durchbricht, Herr. Jede Bitterkeit, Jesus, jede Kritiksucht, Vater, du wäschst es gerade jetzt ab. Du wäschst es gerade jetzt ab, Jesus. Nimmst es gerade jetzt weg, Jesus. In Jesu Namen, Herr. In Jesu Namen. Und ich danke dir einfach dafür, dass es richtig durchbricht. Du bist neu. Du bist neu. Du bist neu. Du bist neu. Sprech das in deinen Geist rein. Du bist neu. Du bist neu gemacht. Dein Verstand mag sagen, was er will, aber du bist neu. Dein Verstand folgt bei Zeiten, keine Sorge, du bist neu. Du bist neu gemacht. Danke, Jesus. Und die Enttäuschung und die Bitterkeit ist weg. Danke, Heiliger Geist. Okay, jetzt werden wir zusammen das Abendmahl feiern. Wenn du das jetzt nimmst, mach dir bewusst, dieser Leib ist zerbrochen worden, damit du leben kannst. Dieses Blut hat dich in einem Nu in die Gegenwart Gottes transportiert, hat dich neu gemacht, hat dich erlöst, hat dich befreit, hat es vollbracht. In einem Nu ist es geschehen. Wir feiern mit dem Abendmahl die gute Nachricht von Jesus Christus, die gute Botschaft. Halleluja. Amen. Das ist, was wir feiern. Es ist keine depressive Feier. Es ist nicht irgendwas so, oh, jetzt werden wir alle ernst oder wie auch immer. Ja? Es ist eine Feier, eine Party. Eine Party. Jesus hat dich in seine Gegenwart versetzt. Amen. Er hat dich in seine Gegenwart geholt. Er hat dich mit dem Vater versöhnt. Er hat dich versöhnt mit Gott. Halleluja. Das ist, was wir feiern. Amen. Und dann vielleicht hilft Stefan, Gutan, wer auch immer, Anne, Toni, Justina, ich könnte das einfach austeilen. Wir haben ganz tolles Abendmahlsbesteck, ist auch gesalbt.